Du bist ja relativ all over the place, ja. Du bist überall unterwegs, bist so einer der bekanntesten Köpfe im Bereich von Kryptosteuern. Ich würde sogar sagen, fast in Europa. Hol die Hörerinnen und Hörer einfach mal kurz ab. Wie kam es denn eigentlich ursprünglich so zu der Idee Blockbit und wie habt ihr das Ganze eigentlich angefangen?
Ja, gern. Also wirklich aus der eigenen Problematik raus. Also ich bin jetzt seit 15 in Krypto und so klassisch reingestolpert, Bitcoin mal ein bisschen gekauft und dann Mining-Geräte aufgestellt im Keller. Ja. Mal ausprobieren. Dann 2017 Full Trading, alles gemacht, jeden ICO um 3 Uhr in der Früh aufgestanden, um in die asiatischen Sachen rein zu investieren. Auf der Börse einen Account gemacht, auf der anderen Börse einen Account gemacht und es kam dann tatsächlich in Österreich, das war das Finanzamt immer schon ein bisschen weiter vorne, so ein Brief raus im Juni 2017. Das ist die Kryptobesteuerungsregelung. Jeder Trade bewertet. Und ich war nur so, boah, ja, keine Chance. Wir versuchten mit Excel-Sheets und so zu machen. Nee, einfach möglich. Ich glaube auch keine Software irgendwie, die das wirklich erfassen konnte und wo ich auch gesagt habe, okay, da weiß ich, dass das ist rechtlich im Hintergrund auch sauber. Ja, ist keine Blackbox und ich kann mich auf die Ergebnisse verlassen. Ja, und so kam halt die Idee. Also ich habe einen Software-Entwicklungs-Background. Ich hatte ein paar Kollegen aus der Steuerberatung von einem früheren Job und wir haben mal auf 5 Bier uns getroffen und unser Leid geklagt über Krypto und Kryptosteuern. Und da kam die Idee dann zu Blockbit.
Ja, jetzt hast du gesagt, du hast damals gerade auch 2017 sehr, sehr viel gemacht. Es war ja auch eine heiße Zeit. Wilder Westen, ICOs, ja, alles irgendwie, was ein Computer in die Hand nehmen konnte, hat ein ICO gemacht. Als ihr da gestartet seid oder du gestartet bist, was würdest du sagen, was hat sich da so in der Kryptoszene seitdem verändert?
Boah, du, fast alles. Ja. Also das Wilder Westen, wie du richtig sagst, man hat halt einfach ohne überhaupt an das ganze Rechtliche zu denken mal gemacht. Das war halt wie ein Spiel eigentlich, ja, wie ein Casino ein bisschen. Und das ist sicher die größte Änderung jetzt auch auf unser Business bezogen. Es hat sich einfach regulatorisch sehr viel getan. Natürlich hat sich auch technisch sehr viel getan. Wir hatten halt damals die ersten Smart Contracts waren halt Token, ja, und da war halt irgendeine Versprechung dahinter, aber auch keine Rechtsgrundlage und alle haben geglaubt, das ist das nächste Amazon und wenn du den Token früh kaufst, dann wirst du super reich werden in kürzester Zeit. Und dann kam halt DeFi, ja, und halt wirklich auch Finanzprodukte und man hat halt schon immer auch ein bisschen da mehr in die Richtung, wir bauen eigentlich das, was es gibt, traditionell in der Wirtschaft, halt dezentral nach, was ja auch voll Sinn macht. Ja, du musst ja nicht alles neu erfinden, aber die Technologie ist halt neu. Und da sind wir schon, da haben wir schon einen großen Fortschritt gemacht, der jetzt darin gemündet hat, dass man halt sagt, der regulatorische Rahmen ist da, technisch ist es soweit, dass auch große Institutionen das benutzen können. Und das ist schon ein Riesenschritt. Das ist eigentlich nicht mehr vergleichbar mit dem, was es früher gab. Vielleicht die Meme-Coins sind noch das am ehesten, was hinkommt,
Ja,
an
total.
2017. Ja,
Aber
genau.
ist das was, wo du jetzt sagst, dass die Banken da mittlerweile schon mit, weil das ist immer wieder ein Thema, dass gesagt wird, so, hey, welche Banken sind kryptofreundlich, mir wurde das Konto gesperrt, etc. pp. Ich finde, das hat auch immer wieder was damit zu tun, dass viele Leute nicht wissen, richtig mit ihrer Bank oder ihrem Bankberater sowas zu avisieren und da schon mal vorzuwirken, ja, und zu sagen, so, hey,
Unbedingt.
ich bekomme da jetzt 40.000 Euro oder 5.000 Euro oder 10.000 Euro oder wie viel auch immer, vielleicht auch mehr, wenn es gut läuft. Ich wünsche es euch allen. Da ist so ein Stück weit für mich die Thematik. Ich habe selber mal in der Bank gearbeitet und wenn solche Sachen kamen, wusste ich natürlich, ab gewissen Summen wird erstmal die Transaktion eingespielt ins System. Dann wird überprüft, passt das irgendwie zu dem, was der dort macht. Und wenn es nicht passt, dann gibt es eine Meldung und dann wird es vielleicht auch erstmal gesperrt. Ich meine, dadurch habe ich vielleicht den Vorteil, dass ich die Abläufe ganz gut kenne, die viele da draußen nicht kennen. Und deswegen werde ich auch nicht müde, es immer wieder anzusprechen und zu sagen, hey Leute, wenn ihr sowas habt, sprecht mit den Leuten darüber und probiert es nachvollziehbar darzulegen, woher die Kohle kommt. Ja, also wenn du natürlich jetzt.
Ja, und gar nicht das verschicken, bevor du nicht die Freigabe
Genau,
hast. Ja, so.
richtig, ja. Ja, richtig, richtig. Also das ist so das, wo ich immer darauf hinweise und sage, Leute, wenn ihr das nicht macht, dann wundert euch nicht, wenn ihr 100.000 Euro schickt und normalerweise eigentlich nur, weiß ich nicht, 2.000 Euro im Monat verdient und sonst kein Geld habt, dass erstmal da natürlich jemand sagt, hey, wie kann das denn sein? Und das lassen wir uns erstmal erklären, bevor wir diese Gelder freigeben, ja. Und du sagst schon richtig, bestenfalls gar nicht losschicken, wenn du nicht weißt, ob du es dort dann rausbekommst. Aber was würdest du da empfehlen? Wie ist so deine gelebte Praxis bisher aus deinen Fällen?
Ja, ich habe meinen Bankbetreuer wirklich erzogen. Ja, das
Okay.
hat sich über Jahre natürlich dann ergeben.
Ja.
Aber im Endeffekt, wenn ich was auscashe, dann verkaufe ich es halt schon mal gegen Euro, ja, auf der Börse. Und dann rufe ich an und sage so, da würden jetzt x Euro kommen. Mhm. Was benötigst du an Dokumentation? Ja. Es ist inzwischen schon eingespielt, ja, weiß ganz genau, was ich brauche. Ja, und wenn dann, und dann bitte schriftliche Freigabe per E-Mail, dass das passt. Ja.
Ja, ja, ja.
Und erst wenn ich die habe, schicke ich es dann von der Börse wirklich auf mein Konto.
Ja, ja, ja. Okay. Ja, das macht total Sinn. Ja. Was würdest du sagen, regulatorisch nach DAC 8 und CAF, was ja jetzt erstmal so die Grundlage legt, was würdest du sagen, was sind noch so nächste große Meilensteine in Sachen Regulierung und Steuertransparenz, gerade was Krypto auch anbelangt? Gibt es da was, was wir oder ich noch nicht sehe?
Also wir werden jetzt sicher mal, das nächste wird wahrscheinlich MiCA 2 sein. Ja, also man hatte schon mit MiCA 2 begonnen, bevor MiCA 1 eigentlich dann auch verabschiedet wurde.
Ja.
Das hat jetzt weniger mit Steuern zu tun, aber ist auch immer so die Grundlage, die du eigentlich brauchst, weil die ganzen Definitionen da drin zuerst mal stehen müssen.
Mhm.
Zum Beispiel MiCA hat NFTs noch gar nicht drin. Ja, das würde jetzt in MiCA 2 wahrscheinlich nachgerüstet werden, genauso DeFi
ja.
Noch klarer einfach definiert.
Ja.
Und dann wird auch steuergesetzlich immer auf so eine große Regulatorik wie MiCA einfach verwiesen. Ja. Vor allem, wenn es um die Definition geht, was ist denn jetzt genau das?
Ja.
Und dann wird er nachgerüstet, dann hast du DAC 9. Ja, also alles, was in Richtung Steuervollzug geht, auf globaler Ebene, wird wahrscheinlich unter dieser CARF- oder DAC-Richtlinie in den OECD-Staaten weiterlaufen. Und dann hast du diese ganzen Länder,